Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Metal.de Podcasts Metal Minds, The Pit Unplugged. Mein Name ist Diana Hainbucher und ich führe euch wie gewohnt durch diesen Pit. Nun, es gibt Bands, die plötzlich auftauchen und überall sind, und es gibt natürlich diese Bands, die wachsen langsam, leise, über Jahre, über Bühnen, über Begegnungen. Und das ist natürlich ein sehr natürlicher und gesunder Prozess, wie eine Band wächst. Und ich habe heute eine Band aus Münster zu Gast, die in einer Szene verwurzelt ist, in der es nie darum ging, möglichst schnell zu wachsen und sichtbar zu werden, sondern darum, dass das, was man macht, für jemanden wirklich etwas bedeutet. Es geht also nicht um Algorithmus, sondern um Raum. Im Proberaum, im Van, im Club, im Pit. Mit Is This The Low Point or The Moment After haben Shoreline jetzt eine Platte veröffentlicht, die sich nicht anbietet, nicht erklärt und nicht auflöst, sondern eine Frage stellt, die unbequem ist, weil sie nicht nur eine Phase beschreibt, sondern einen Zustand, den man manchmal länger mit sich trägt, als einem das lieb ist. So, wir wollen heute nicht nur über das Album sprechen, sondern auch über das, was dahinter liegt. Über Zweifel, über Entwicklung, über das, was passiert, wenn man sich eben verändert und die Welt um einen herum gleich noch mit. Ich freue mich, dass Hansol von Shoreline heute mein Gast ist. Hansol, schön, dass du da bist.
Hallo Diana, vielen Dank, das war richtig lieb. Das war eine richtig schöne Anmoderation, hat mich gefreut.
Sehr schön. Eure Platte, die ist ja am 13.03. herausgekommen und heißt Is This The Low Point or The Moment After? Im Grunde genommen ist das ja eine offene Frage, und ich glaube, wenn wir uns so auf das Weltgeschehen, blicken, dann ist das tatsächlich eine Frage, die wir uns alle stellen, beziehungsweise hoffen wir, dass der Tiefpunkt endlich mal hinter uns liegt. Wie geht's dir damit, mit dieser Frage?
Ich glaube, insgesamt bin ich jetzt also wenn man das in dem Album-Kontext und in dem Band-Kontext lassen möchte, geht es mir erstmal sehr gut damit, weil ich die Frage sehr lange mit mir selbst rumgetragen habe. Und jetzt in dem ganzen Prozess, erstmal das Album zu schreiben, das mit den anderen in der Band zu besprechen und jetzt halt letztendlich auch zu veröffentlichen, merke ich ganz, ganz, ganz doll, dass andere Leute sich diese Frage auch stellen oder vielleicht das vielleicht noch nicht so formuliert haben für sich, aber meine größte Sorge war eigentlich, dass der Albumtitel zu sperrig ist und dass das keiner versteht, was das bedeuten soll. Aber durch die Bank weg haben das Leute verstanden. Und ich glaube, ich musste auch gar nicht viel erklären, was der Titel heißt. Deswegen geht es mir in dem Kontext eigentlich ganz gut, weil ich mich jetzt in Gesellschaft fühle, so wie ich es vielleicht formulieren. Und wenn man es außerhalb der Band betrachtet, dann ist das Ganze aber sehr unbeantwortet. Also du hast ja gerade auch schon angerissen, dass das eigentlich auch gar nicht der Anspruch war, Antworten oder definitive Klarheiten irgendwie zu gewinnen auf der Platte, sondern dass man erstmal das Problem formuliert und dann irgendwie versucht, da durchzugehen und zu erleben, dass es anderen auch so geht. Genau, das sind gemischt, um es kurz zu machen. Mir geht's gemischt damit.
Ja, okay, aber immerhin, es geht dir etwas.
Ja, das stimmt.
Es ist ja auch ganz viel wert, finde ich, das zu erkennen, dass wir da Gefühle in uns haben, auch wenn sie diffus sind.
Ja, voll.
Genau, und du hast es gerade schon gesagt, dass der Titel der Platte beziehungsweise wie so einen Rahmen gibt. Und wie kann ich mir das vorstellen? Hattet ihr erst den Titel oder ist der mit der Zeit gekommen? Ist das wie ein Konzeptalbum? Wie kann man sich das vorstellen diesmal?
Also ganz viel von den Dingen, die du gefragt hast, würde ich mit Ja beantworten. Okay. Also das allererste, was wir von der Platte hatten, war der Titel. Mhm. Und so die Idee, wie das Album klingen, aber auch sich entwickeln soll. Also wir haben jetzt auch immer gesagt, dass es ein Konzeptalbum ist. Ich habe früher Konzeptalben immer so wahrgenommen, dass es das so wie Queen irgendwie so eine Rockoper sein muss, wo man das aufführen kann als Theaterstück oder als Musical. Aber so ist es gar nicht gemeint, sondern es geht, also die ganze Platte geht darum, wie eine Person eine schwierige Phase ihres Lebens durchläuft und das dann aber auch übersteht und am Ende quasi so ein bisschen hoffnungsvoller drauf schauen kann, weil es halt überstanden ist. Und als ich das, also wie gesagt, der Titel stand ganz am Anfang, und als ich das den anderen in der Band vorgestellt habe, habe ich das formuliert wie so eine Schlucht. Also man fängt quasi auf so einem auf Ebene 0 an, und fährt dann quasi immer tiefer runter. Also es wird sowohl musikalisch als auch inhaltlich wird es immer also schwieriger und auch härter. Bis es dann quasi, nachdem man diesen Tiefpunkt erreicht hat, dann wird es dann wieder ein bisschen heller und ein bisschen positiver. Und wir haben die Platte dann deswegen quasi extra so geschrieben, dass wir wussten, okay, wir wollen so und so viele Songs machen. Wir haben jetzt irgendwie vielleicht von den Demos, die wir bisher gemacht haben, Song 10 und Song 4. Und es ging dann darum, quasi die anderen Lieder auf dieser Reise entsprechend zu schreiben. Also dann war die Aufgabe quasi, okay, dann brauchen wir jetzt noch einen Song, der irgendwie nicht ganz so hart ist wie Song 5, aber irgendwie härter ist als Song 6 und oder Song 7 oder und andersrum. Und so haben wir versucht, quasi diese Reise zu beschreiben. Genau, das war also sehr, sehr anders, als wir es sonst gemacht haben. Also normalerweise würden wir einfach die besten Songs schreiben, die wir haben. Und dann ab dem Moment, eigentlich, wo wir es mastern lassen, das ist quasi in diesem ganzen Aufnahmeprozess eigentlich immer der Moment, wo man sich wirklich festlegen muss, wie die Songs heißen müssen und wie das Album heißt. Bis zum Master hat man quasi Zeit, sich die ganzen Arbeitstitel dastehen zu lassen. Aber bis zu dem Zeitpunkt war das meistens so Arbeitstitel. Und dann haben wir uns erst überlegt, okay, unter welchem Schirm passt das Album eigentlich? Und unter welchem Titel? Das haben wir bisher eigentlich immer so gemacht. Und das diesmal ganz bewusst andersrum zu machen, das war auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, aber das hat es auch sehr spaßig gemacht.
Stimmt, als du das jetzt erzählt hast, erinnere ich mich, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hast du gesagt, euer Anspruch ist, oder ihr geht das so ran an den Songs, den besten Song zu schreiben, der möglich ist.
Ja.
Und das sozusagen, also das fand ich eine sehr gute Herangehensweise tatsächlich. Also ich habe da sogar, oh, okay. Und jetzt ist es aber ja, finde ich das sehr herausfordernd, ne? Also die Frage ist sozusagen, was hat euch mehr Freiheit gegeben? Also weil beides, sowohl wir versuchen den besten Song zu schreiben, den wir je geschrieben haben, und zu sagen, wir brauchen jetzt einen Song, der nicht ganz so hart ist wie Track 5, aber vielleicht ein bisschen härter als die 7, keine Ahnung.
Ja.
Das gibt einem ja beides wie so eine Leitlinie vor. Und da ist jetzt die Frage, wie ist der Unterschied? Was hat euch, was war der, hat es mit euch im Arbeiten gemacht?
Ich glaube, vor allem Ding war es so, dass wir ein bisschen gerichteter geschrieben haben. Aber ich erinnere mich schon daran, dass wir bei früheren Alben war es schon so, dass wir gemerkt haben, okay, wir haben jetzt von den Demos, die wir gut finden, sind jetzt alle ähnlich, also gehen irgendwie in eine ähnliche Richtung. Und wir hätten aber schon gerne nochmal einen Song, der irgendwie schneller ist oder einen Song, der irgendwie langsamer ist oder so. Weil wir schon im Hinterkopf natürlich hatten, dass das Album irgendwie eine Form von Dynamik irgendwie haben muss, damit es spannend ist, wenn man das hört. Aber das haben wir viel, viel bewusster jetzt diesmal gemacht. Ich hatte aber auch nicht den Eindruck, dass das einen so eingeschränkt hat. Ich finde, dass es manchmal entstehen ja durch so Limitationen auch total die kreativen Sachen. Also ich denke da an so, weißt du, so Gerichte, also die man jetzt total gerne isst, wo man aber so nachschaut, die eigentlich daraus entstanden sind, weil man Lebensmittelknappheit hat, wo man sich, also es gibt ja manche Gerichte, die daraus entstanden sind, weil man nicht alles hatte und dann musste man sich was ausdenken so. Und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen bei dem Album auch so, dass man das Spielfeld so ein bisschen abgesteckt hat und aber in diesem Spielfeld war man dann trotzdem total kreativ oder das hat das sogar vielleicht befeuert. Das habe ich auf jeden Fall gelernt, dass wenn man sich einschränkt, dass das gar nicht bedeutet, dass man weniger Optionen hat, auch wenn das erstmal paradox klingt irgendwie.
Ja, man sagt ja auch, es gibt ja auch dieses Sprichwort, Not macht erfinderisch.
Ja, genau. Ja.
Okay, du hast es schon so ein bisschen mit angeteasert. Auch ich habe das Gefühl, dass die Platte weniger ein Statement ist, also als vielmehr eine Beschreibung vieler kleiner Facetten und Details, die häufig vielleicht auch schwierig sind auszusprechen oder vielleicht auch schwierig sind in Worte zu fassen. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, sind das Beobachtungen, die zu Papier gebracht wurden, oder sind das persönliche Erfahrungen?
Ich glaube, von beidem ein bisschen. Also die Platte ist auf jeden Fall sehr autobiografisch geprägt. Allerdings nicht nur von mir, sondern Julius, der Gitarre und quasi auch singt in der Band, der hat auch einen guten Anteil der Songs geschrieben. Und viel davon haben wir auch zusammengeschrieben. Also ich glaube, der autobiografische Anteil ist quasi eine Mixtur aus seinem und meinem Leben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich da gar nicht immer versuche, so eine gute Balance zu finden zwischen konkret genug zu sein, dass es also dass auch für mich irgendwie klar ist, über was ich gesungen habe, aber auch nicht so konkret zu sein, dass das vielleicht auch unangenehm für Personen ist, die das betrifft. Weil ich habe jetzt in den letzten Interviews gemerkt, wir haben jetzt in der letzten Woche zum Beispiel so einen Live-Podcast gemacht, wo wir so einen Track by Track gemacht haben. Und teilweise habe ich schon gemerkt, okay, ich glaube, ich kann gar nicht alles erzählen über die Songs, weil das irgendwie auch unfair wäre der Person gegenüber, über die ich den Song vielleicht geschrieben habe. Weil ganz viel von den Themen, die wir auf der Platte verarbeiten, gehen auch darum, dass das schwierig ist zu kommunizieren. Also, dass es zum Beispiel schwierig ist, sich zu entschuldigen oder festzustellen, dass man sich vielleicht ein bisschen auseinandergelebt hat. Und dann finde ich es irgendwie ein bisschen gemein, wenn man das dann über ein Interview an die Person irgendwie veröffentlicht. Was jetzt, glaube ich, auch erstmal für den ganz normalen Musikhörer oder Hörerin gar nicht so interessant ist, so welche persönliche Privat, also wir sind ja nicht Justin Bieber, so dass jemand sich interessiert für unser Privatleben so im Detail. Aber dadurch habe ich schon gemerkt, dass es sehr, sehr autobiografisch ist und dass es sehr persönlich ist, bis zu so einem Level, wo ich das, glaube ich, gar nicht so genau auftreten wollen würde.
Das ist, ich habe tatsächlich auch eine Frage dazu, die finde ich jetzt nicht, aber ich denke, ich kriege sie in meinem Kopf noch zusammen. Weil wie du das gesagt hast, ne, also es ist ja was sehr Persönliches, wenn da zum Beispiel, also wenn du durch eine Begegnung oder was auch immer mit jemandem passiert ist, da inspiriert bist, ne? Und gerade wenn das so unausgesprochene Dinge sind, was macht das mit dir? Hilft der Song sozusagen, das auch zu verarbeiten und sozusagen fein damit zu werden? Oder sind vielleicht diese Songs für dich auch wie eine Gesprächseinladung, ne? Also sozusagen, dass du ganz anders auf die Person oder auf die Situation dann zugehst?
Ich habe das mit manchen Themen, dass es mir total geholfen hat und wie ich das auch Gefühl habe, das war jetzt Teil des Verarbeitungsprozesses. Zum Beispiel auf der letzten Platte hab ich ja viel über so meine Erfahrungen als asiatisch gelesene Person in Deutschland gesprochen und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass allein der Song an sich und sich manche Gedanken oder Gefühle ausformuliert habe, dass mir das total geholfen hat in der Verarbeitung. Diesmal habe ich das Gefühl, dass es geht mehr darum, erstmal darüber zu sprechen. Also also wenn wir zum Beispiel Gesang aufnehmen und dann über die ganz konkreten Songtexte sprechen, dann sprechen wir halt alle in der Band so darüber. Und dann sprechen wir darüber, worum geht der Song. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, weil wir alle in der Band natürlich sehr eng miteinander sind und irgendwie deswegen viel darüber sprechen. Das war der erste Punkt. Und der andere war aber, und das kommt vielleicht oder hoffentlich bei dem Album erst, wenn wir die Songs dann live spielen und ich dann Menschen treffe, wo ich sehe oder den Eindruck habe, dass die das genauso fühlen. Entweder wenn sie mitsingen oder wenn wir danach uns irgendwie treffen am Merch und wir uns ein bisschen quatschen können, dass man wirklich das Gefühl hat, dass man also bei weitem nicht die einzige Person ist, die sich jetzt über solche Dinge Gedanken macht. Und das hilft mir auch total, weil man dann ja das Gefühl bekommt, man ist nicht verrückt, sondern man hat irgendwie, also es gibt ganz viele Leute, die sich damit so identifizieren können und die es nachvollziehen können, was man da beschreibt. Und ich glaube, diese Begegnungen oder diese Gespräche mit Leuten, das ist das, was mir hilft zu verarbeiten. Das ist weniger das, dass ich zu Hause sitze und das jetzt dann niederschreibe. Das ist eigentlich erstmal nur, ich glaube, Voraussetzung, dass das passieren kann.
In dem Zusammenhang würde ich gerne auf den Song Paradox Man eingehen. Sozusagen ist, also vor allem wegen seiner emotionalen Tiefe, also ich habe in dem Pressetext gelesen oder irgendwo anders, ich habe sehr viel gelesen, dass sozusagen du erst als es feststand, dass er auf die Platte kommt, realisiert hast, dass das jetzt passiert und dass du eigentlich den Raum verlassen musst, weil das so privat ist, sage ich jetzt immer. Erzähl mal.
Das war, also, das, ich glaube, ich finde, man kann ja argumentieren, wenn man Musik veröffentlicht und irgendwie in einer Band spielt, dann muss man bis zu einem gewissen Grad ja schon so ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit haben. Und wenn man so einen Song veröffentlicht, glaube ich, ist es auch irgendwie Quatsch zu sagen, man will nicht darauf angesprochen werden oder man will nicht darüber reden. Also dann hätten wir es einfach nicht machen können. Aber das ist schon so, dass ich bei dem Song vor allem gemerkt habe, oh, stimmt. Da passiert jetzt ja was so, wenn das veröffentlicht wird und wenn man von Leuten angesprochen wird, mit denen man eigentlich, also die man so als flüchtige Bekannte kennt oder die man vor allem über andere Kontexte kennt, also zum Beispiel Arbeitskolleginnen oder Freundinnen von Freundinnen und so. Aber auch hier, ich glaube, das ist, also das auszuhalten kurz und dann aber zu merken, irgendwie, entweder wenn mir jemand schreibt, das oder also nachdem wir den Song veröffentlicht haben, haben ein paar Leute geschrieben, dass sie den Song total fühlen und es das irgendwie auch nachvollziehen können. Und vielleicht, wenn das live auch so ist, dass es auch wieder also Leute bewegt, dass wir das geschrieben haben und dass die sich auch, dass der Song etwas ausdrückt, was sie selber vielleicht noch nicht so formulieren wollten für sich selbst. Das sind dann so Sachen, wo ich mich dann erinnere, okay, dafür veröffentlichen wir Musik. Und alles Weitere, ich glaube, zeigt eigentlich nur, dass ich, also eigentlich finde ich es auch positiv, weil das zeigt eigentlich nur, dass wir es, also dass der Song oder dass wir Lieder so gemacht haben, dass sie uns ja wirklich bewegen. Und dass es was ist, was wir wirklich ernst meinen. Weil ich habe es lieber so rum, dass es mir ein bisschen unangenehm ist, weil es ein bisschen zu privat oder zu intim ist, als andersrum, dass ich eigentlich merke, okay, ich habe mir eigentlich nur was ausgedacht, wo ich denke, dass das Leute fühlen und wo ich denke, dass das jetzt so emotional oder so intim rüberkommt. Aber in Wahrheit ist es einfach nur, also habe ich einfach nur irgendwas geschrieben. So. Deswegen, wenn ich die zwei Sachen gegeneinander abwäge, dann habe ich es lieber so rum.
Ja, absolut. Also sozusagen gerade für, ich glaube, Menschen, die gerne Musik hören und auch vor allem Menschen, die Musik machen, wir sind ja sehr sensible Wesen. Und ich glaube, wir bekommen das auch relativ schnell mit, sozusagen, wenn das nicht den Kern trifft, ne? Also wenn das eher erdacht ist und angenommen ist als sehr real, sage ich jetzt mal.
Ja, ich glaube auch, vor allem diese Szene hat einen ganz, ganz starken so einen Bullshit-Detektor. Ich glaube, ich merke das auch, wenn ich Musik höre, dann merkt man sehr schnell, ob die Person das sehr so gemeint hat, wie sie es geschrieben oder gesungen hat, oder ob das jetzt nur so eine Performance ist. Und ich finde beides ehrlich gesagt nicht schlimm, aber das eine catcht mich dann meistens halt schneller oder mehr als das andere.
Absolut. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es diesen Song live geben wird, weil er dich eben so packt oder ob da, also es gibt ja immer mal wieder so Bands, die dann sagen, den und den Song können wir nicht live performen, weil der einfach viel zu emotional ist.
Ah doch, ich glaube, wir spielen den schon live. Ich glaube, das ist, ich meine, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon viele Songs gehabt, wo ich das Gefühl habe, ist jetzt sehr, sehr emotional. Und irgendwann, finde ich, geht man da auch gar nicht mehr so tief rein. Also wenn wir jetzt, wir spielen zum Glück relativ viele Konzerte und ich finde, man kann das gar nicht, dass man jeden Abend wirklich so an den Ort zurückkehrt, wo man emotional war, als wenn man einen Song geschrieben hat. Ich glaube, das wäre auch nicht gesund, wenn man jedes Mal quasi da so zurückgeht. Und irgendwann wird das schon so eine bisschen Routine, aber auf eine gute Art und Weise, wo man, wenn man das, wenn quasi, wenn der die Stimmung und irgendwie der Vibe an dem Abend richtig ist, dass man sich da schon so ein bisschen zurückversetzt, wo man war, als man den Song geschrieben hat. Aber dass es, sobald man das oft live spielt und sobald der Kontext sich so ändert in einer Live-Situation, dass es nicht nur mehr um den Inhalt des Songs geht, sondern um irgendwie auch ganz viel mehr. Das mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ich glaube, ich freue mich sogar eher, den Song zu spielen.
Okay, dann können wir gespannt sein, weil sozusagen beim Hören habe ich mir direkt auch vorgestellt, wie man da live gut eskalieren kann.
Okay, ich hoffe.
Im Song Paradox Man geht es ja um mentale Gesundheit. Also viel auch darum, dass wir Dinge lange ausblenden, nicht wahrhaben wollen, bevor sie uns dann unweigerlich mit voller Breitseite treffen. Ich denke auch, dass es ein Thema ist, mit dem sehr viele Menschen kämpfen. Da wäre jetzt die Frage, hast du Tipps, wie wir das besser machen können?
Ich glaube, das ist zwei Sachen. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, man hat ein Problem, das man nicht alleine lösen kann, dass man sich Hilfe sucht. Also sei es erstmal, also erstmal mit jemandem sprechen, eine Person, die eine Vertrauensperson ist, und viel, viel darüber sprechen. Und ab einem gewissen Punkt, glaube ich, hilft nichts, außer dass man sich professionelle Hilfe halt sucht. Das ist in Deutschland natürlich ein bisschen schwierig mit so Wartezeiten und dass man überhaupt diese Hürde überwindet, sich einen Therapieplatz zu suchen. Ich finde, also ich kann nachvollziehen und auch so von Erfahrungen aus meinem Umfeld sagen, dass das also eine ganz große Hürde ist, überhaupt loszugehen und zu versuchen, irgendwie einen Therapieplatz zu bekommen, in welcher Form auch immer, also was für eine Form auch immer von Therapie man dann braucht. Und ich glaube, dass man versteht, dass das ganz viele Leute betrifft. Also ich glaube, das ist ja immer noch extrem stigmatisiert irgendwie, vor allem in der Arbeitswelt, aber auch so privat und auch außerhalb unserer Bubble. So, ich merke voll oft, dass wenn ich innerhalb so der Band und der Konzertszene und der Musikszene bin, dass da schon eine ziemlich hohe Akzeptanz so dafür ist. Aber sobald man irgendwie so einen Schritt außerhalb macht, das ist schon immer noch sehr sehr stigmatisiert ist, so wenn man Probleme mit mentaler Gesundheit hat. Und ich finde auch, dass Deutschland ein ganz großes Problem mit so einer Workaholic-Kultur hat. Also eigentlich kenne ich mehr Leute und ich kenne das auch von mir selber, dass man so mit einem gewissen Stolz sagt, so wie viel man arbeitet und wie viel man eigentlich zu viel macht und so. Das ist eher immer so ein bisschen positiv konnotiert. Man erzählt es, weil man stolz so ein bisschen drauf ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Also zu hinterfragen, ob man da auch ein Teil von ist. Also ich hab da auf jeden Fall ein großes Problem mit. Ich glaube, das sind so die Sachen, wo man am ehesten wahrscheinlich hoffentlich dann längerfristig irgendwie ein bisschen besser fühlt.
Ja, also ich bemerke das auch. Also gerade so in der Musikszene passt das schon ganz gut oder wie du halt auch sagst, in der Bubble, in der man sich bewegt. Aber gerade so im Arbeitgeberkontext ist es schwierig, ist auch wie Medien, also wie auch einfach darüber berichtet wird, über mentale Gesundheit oder wenn eben, also oder wie einfach auch über Therapie berichtet wird. Also das ist halt, es ist ja nichts Schlimmes, es ist ja schon immer gut gewesen, wenn man sich Hilfe gesucht hat. Aber es wird halt einfach komplett falsch geframed, finde ich.
Ja, voll. Das sehe ich auch so.
Der Song Youthfully Naiv spielt, glaube ich, da auch ganz gut mit rein. Also ich für meinen Teil würde manchmal gerne weniger wissen wollen, weil Wissen kann ja auch ganz schön belastend sein. Und so ein bisschen Naivität kann ja da auch ganz gesund sein, oder?
Ich glaube schon. Also, ich würde mir ganz oft wünschen, dass ich die mit so einem gewissen Optimismus und so einer, ja, eigentlich auch Naivität auf die Welt schaue, weil ich finde jetzt, und das bezieht sich, glaube ich, auch gar nicht mal auf so belastende Dinge, es ist jetzt eher so, dass ich, zum Beispiel auch wenn ich unterwegs bin oder auf Tour bin, dass ich gar nicht mehr diesen Reiseflash bekomme. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so, ich weiß noch, als ich das erste Mal in Berlin war, da war ich so, boah, krass, das ist hier komplett anders als im Allgäu oder in Münster. Und das hat sich ganz, ganz anders angefühlt. Und wenn ich jetzt in Berlin bin, dann ist das gefühlt das Normalste der Welt, so, weil ich auch gar nicht mehr so da sehr darauf achte. Und ich wünschte, dass es anders wäre, aber ich glaube, das kommt einfach davon, wenn man älter wird, wenn man Sachen einfach öfter erlebt hat und wenn man öfter irgendwo war und öfter, keine Ahnung, das oder jenes gefühlt hat, dann kickt das halt nicht mehr so krass. Deswegen glaube ich, es ist unvermeidbar, aber wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad auch erlernbar, wenn man so achtsam damit bleibt. Also wenn man sucht, nicht immer alles so als schon 10-mal erlebt und deswegen egal, sondern dass man vielleicht dort doch nochmal versucht, so ein bisschen achtsamer das zu erleben. Aber auch das fällt mir total schwer. Deswegen, ja, deswegen
Ja,
glaube ich, bin da auch nicht der Beste drin.
nee, aber wie du das schon sagst, also man muss sich halt selbst immer wieder daran erinnern, ne? Also sozusagen die Schönheit des Moments zu erleben. Oder gerade jetzt, wir haben Frühling, die Vögel, die zwitschern so schön. Und zum Beispiel, also meistens hab ich das so immer im Kopf, früh sind die sehr aktiv, ne? Und da hört man das so und über den Tag ebbt das so ab. Und schönes Beispiel, als ich gestern nach Hause gegangen bin, habe ich dann so gedacht, ach, da ist ein Vogel, ich höre einen Vogel und habe dann sozusagen ganz intensiv mich nur auf diese Vogelstimmen konzentriert und habe gedacht, Mensch, die sind genauso schön wie am Morgen. Stimmt gar nicht, dass die nur am Morgen da sind.
Ja.
Genau, ja. Nee, also dieses einfach wachsam durch die Welt gehen, ne? Also so dieses neugierig sein, sagt man, glaube ich. Wir hatten das ja schon viele Songs, die zeichnen ja auch so ein Bild von einem Gefühl, also ne, Dinge, die eben vielleicht nicht richtig gesagt wurden, in denen man sich vielleicht auch verliert. Und ich finde, Sweet Spot und auch bei Out of Touch kommt das ganz gut zur Geltung, also für mich sozusagen. Also ich glaube, es kommt in ganz vielen der Songs durch, weil das da immer irgendwo so ein Gefühl angetriggert wird, logisch. Aber vielleicht kannst du ja mal was zu Sweet Spot erzählen und dann vielleicht auch zu Out of Touch, um was es in den Songs eigentlich geht.
Also, es ist ein ähnliches Thema bei beiden, nur an einem anderen Spektrum. Also bei Sweet Spot geht es darum, dass man, also es geht um Konflikt zwischen zwei Menschen, die sich eigentlich sehr gerne haben, die aber dadurch, dass man schlecht kommuniziert, und vielleicht aber auch mit, manchmal auch, also nicht absichtlich, aber manchmal einfach nicht genau das sagt, was man meint, in eine Situation geraten, wo man sich gar nicht mehr versteht. Mit also zwei unterschiedlichen Spektren meine ich, das Sweet Spot ist eigentlich der Anfang davon, dass man erstmal versteht, dass man sich jetzt gerade nicht versteht, weil jetzt gerade man sich gestritten hat zum Beispiel. Und Out of Touch ist eher so das ein bisschen Zurückkommen von dem, dass man verstanden hat, was das Problem war und versucht, sich anzunähern, aber dass es halt schwierig ist. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, manchmal ist das gar nicht so einfach zu sagen, dass man selber merkt, ich glaube, ich habe Mist geredet. Ich glaube, ich war auch irgendwie schuld daran oder dass man die Entschuldigung auf eine Art vorträgt, die bei dem anderen auch ankommt. So. Genau, deswegen, für mich sind die zwei Songs so, eigentlich ist es der gleiche Song, nur dass dazwischen genug Zeit vergangen ist.
Dass man sozusagen gemerkt hat, ach verdammt, hier gleitet mir was aus der Hand und ich habe es nicht geschafft, das Ding zu
Ja,
richten.
ja. Ja, aber ich würde auch sagen, dass Out of Touch eigentlich der positivere Song von beiden ist, auch wenn es andersrum klingt. Ich finde, Sweet Spot klingt ein bisschen heller und positiver als Out of Touch, aber das liegt daran, glaube ich, bei Sweet Spot fährt man gerade runter, also die Richtung ist eine andere. Ich finde, bei Sweet Spot gerät es in Schieflage und bei Out of Touch versucht man die Schieflage wieder zu richten, sodass ich eigentlich behaupten würde, auch wenn das anders klingt, ist Out of Touch der hoffnungsvollere Song von beiden.
Ja, also musikalisch auf jeden Fall, dass Sweet Spot sehr positiv klingt. Könnte man aber ja auch so interpretieren, sozusagen, dass man das eben alles noch schön redet irgendwo, ne? Und gerade wenn man Dinge realisiert hat, lässt das einem ja auch manchmal mit so einem bitteren Gefühl
Ja,
zurück.
voll.
Ja. Die Platte beginnt mit Rory Count. Das ist jetzt eine Frage. Ist das ein sehr kurzer Song oder ist das ein Interlude?
Das ist ein Intro, würde ich
Ja.
sagen. Also, wir haben den Song mit Absicht als Intro geschrieben. Früher gab es einfach zwei Songs, also Brittle Bond und Worry Count. Bis sie dann festgestellt haben, eigentlich, wenn man Worry Count so ein bisschen anders schreibt und so ein bisschen, also zum Beispiel also die Tonart war noch ein bisschen anders, aber wenn man es ein bisschen anpasst, dann könnte das auch ein Song sein. Also für mich sind im Kopf die beiden auch ein langer Song. So. Und deswegen gibt es zwischen den beiden quasi auch keinen Übergang mehr oder weniger, sondern man kann das, wenn man das hört, glaube ich, so durchhören und wird gar nicht unbedingt merken, dass das jetzt zwei Songs sind. Genau, ist eigentlich als Intro gemeint. Und ich weiß nicht, wie lang der Song ist. Ich glaube, der ist unter 2 Minuten, kann das sein? Das ist irgendwie
1,20
eine
ist
Minute.
der.
1,20, ja. Und das finde ich auch spitze, weil, also Paradox Man zum Beispiel auch unter 2 Minuten. Ich finde, ich mag das total, wenn Songs so kurz sind und irgendwie man gar nicht so sehr. Also, ich habe bei beiden Songs aber nicht das Gefühl, dass ich irgendwas mit Absicht weggelassen habe. Sondern der ist einfach so lang, wie er lang ist. Der ist so lang, wie ich das Gefühl hatte, der Song muss so lang sein, dass alles drin ist. Irgendwie.
Genau, nee, das ist sehr schön, dass du das so gesagt hast. Tatsächlich habe ich eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, ach, das sind ja zwei Songs. Also ich habe so diesen, ne, also diesen Shift hat man irgendwie so mitbekommen, aber dadurch, dass eben die direkt auch ineinander übergehen, also Rory Count und Brittle Bond, ist genau, aber ich finde, das ist ein sehr schönes Opener-Duo. Also,
Ja, danke.
ne?
Ich
Also
mag die auch sehr gerne beide.
genau, also gerade bei Rory Count hat man auch so das Gefühl, der nimmt einen irgendwie so in den Arm. Also das wird nicht relativiert, dass wir uns Sorgen machen, sondern es ist eher so, ich verstehe das, dass dich das beschäftigt, dass das auf deinen Schultern liegt. Und das hat irgendwie was, tatsächlich was Befreiendes, finde ich.
Cool, das freut mich.
Und dann habt ihr ja auch Coverversion, Quatsch. Feature-Tracks mit drauf. Gecovert wird hier nichts. Und zwar würde ich gerne auf Forgive eingehen wollen, weil der mich wirklich sehr packt. Erzähl mal.
Das ist auch ein Song, der, also das ist einer der ersten Songs, die wir hatten. Die haben wir ja schon vorher veröffentlicht, vor einem Jahr sogar schon. Und da singt Joe Taylor mit, der bei Knucklepuck singt. Und das ist so zustande gekommen, also wir sind zusammen auf Tour gewesen vor 2 Jahren. Und das war genauso, wie man sich das erhofft, wie man als 18-jähriger Musikfan denkt, wie das immer ist auf Tour. Also, dass eine Band, dass zwei Bands sich gut verstehen, deswegen auf Tour sind, alle so nett miteinander und dann bleibt man am Ende der Tour in Kontakt so. Das war, also genauso war diese Tour. Und als wir den Song geschrieben haben, hatten wir auch gedacht, das ist irgendwie cool, wenn Joe das singt. Und da habe ich ihm einfach eine Nachricht geschickt, so auf Instagram. Und dann hat er 2 Tage später die Spuren geschickt. Das war alles schon cool irgendwie. Und dann war das, also genauso wie man sich das erhofft, das war kein langes E-Mail hin und her schicken mit irgendeinem Management, mit dem man dann erst irgendeinen Preis aushandeln muss und irgendwelche Konditionen, sondern es war wirklich einfach zusammen Musik machen. Und ich bin auch froh, dass er genau auf dem Song singt, weil glaube, das ist so einer der Songs auf der Platte, die ich am meisten mag. Auch hier geht es viel darum, dass man nicht genau weiß, wie man etwas formulieren soll und dass man jemanden um Vergebung bittet oder um Entschuldigung bittet, dass die Formulierung dessen manchmal nicht so ganz einfach ist. Und ja, also es war eigentlich klar, dass wir den Song auf die Platte tun sollen, aber der ist, wie gesagt, ein Jahr vorher rausgekommen und ich finde, dann ist die Gefahr schon groß, dass man dann dazwischen noch andere Songs schreibt und denkt, okay, eigentlich wollen wir nur ganz, ganz neue Songs machen. Aber da bin ich froh, dass der es geschafft hat. Und ja, ich glaube, ich würde sagen, das ist einer meiner Lieblingssongs auf der Platte.
Ja, absolut. Also ich finde die ganze Platte großartig, aber Forgive ist so ein Song, der so ein bisschen auch mit heraussticht. Du hast gerade schon so einen Schwenk zur Bandrealität gemacht und ich würde da tatsächlich noch ein bisschen weiter drauf eingehen, weil das ja häufig auch sehr romantisiert wird alles. Also da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob das stimmt. Ich habe gelesen, dass ihr vor kurzem eure größte Headliner-Show gespielt habt mit 600 verkauften Tickets. Du nickst, das stimmt. Aber Wahrheit ist ja auch, dass ihr zum Beispiel im September in Leipzig im Naumanns spielt. Das, was ja ein sehr kleine, also was eine sehr kleine, aber auch sehr schöne Venue natürlich ist. Und dann wird natürlich im Zusammenhang mit Shoreline immer wieder gedroppt, dass ihr bei so einem tollen internationalen Label seid. Aber wenn man das alles so sieht, ne, erst bisher größte Headliner-Show, 600 Tickets, internationales Label, das klingt immer alles so, ja, als wäre es eine vermeintliche Erfolgsgeschichte. Und ich finde, da bleibt aber ganz viel auf der Strecke. Wie fühlt sich das denn eigentlich für dich an, dieses Musikmachen, diese Band?
Ich muss mich in den letzten Jahren immer mehr daran erinnern, Dinge so richtig zu genießen und auch so, das ist so also ein bisschen, was wir vorhin angesprochen haben, dass man so achtsam damit ist, dass man das noch genießt, weil wir machen, also wir sind, dieses Jahr sind wir seit 10 Jahren oder jetzt, wir sind jetzt im 11. Bandjahr quasi. Und wir haben jetzt 4 Alben veröffentlicht und das, also ein Album zu veröffentlichen an sich ist jetzt also immer noch eine sehr außergewöhnliche und tolle Sache. Aber also wir haben es halt schon ein paar Mal gemacht. So. Es ist nicht alles Wahnsinn, nur weil wir es das erste Mal machen. Und wenn ich jetzt versuche, diese ganzen, boah, ich würde schon Aufopferungen nennen für die Band, weil es ist sehr zeitintensiv und es ist sehr, also es kostet sehr viel Zeit und Energie, in dieser Band zu spielen. Wenn ich das versuche mit einzubeziehen, dann bin ich vor allem jetzt sehr dankbar, dass wir es das so lange machen dürfen. Und ich finde auch, man, vor allem in so Promotexten und so, stellt man ja immer nur alles heraus, was irgendwie cool ist und was irgendwie gut läuft. Und insgesamt sind wir auch eigentlich sehr, sehr zufrieden. Es ist aber so, dass wir eigentlich, wir hatten gar nicht das Ziel, dass das jetzt so wird, wie es geworden ist. Also das freut uns alle total und wir sind jetzt auch voll motiviert und irgendwie so total happy, dass es so ist und wollen auch das, also sind voll motiviert, dass wir weiter coole Sachen machen können. Aber wir machen uns gar nichts vor. Also eigentlich dachten wir, wir spielen halt einfach mal Konzerte und veröffentlichen mal vielleicht eine EP und dann lösen wir uns irgendwie nach 3 Jahren wieder auf, so wie es halt viele Bands tun in unserer Szene. Aber dass wir jetzt wirklich el seit 11 Jahren Musik machen und das irgendwie jetzt auch eine Menge andere Leute irgendwie packt, außer jetzt irgendwie so unsere lokale Szene, das ist schon cool, das ist schon schön, aber es ist jetzt nicht das, wofür wir es eigentlich gemacht haben am Anfang.
Und wie viel Freiheit ist das denn eigentlich, so eine Band zu haben?
Gibt da zwei Seiten. Also zum einen ist die große Freiheit, finde ich, und das, was ich auch sehr genieße, dass man sich künstlerisch ausdrücken kann. Also, dass wir Musik schreiben und irgendwie auch so veröffentlichen können, dass das Leute sich anhören und dass man das Gefühl hat, man hat ein gewisses, so, wie nennt man das, ein Sprachrohr seiner eigenen Kreativität, so. Ich weiß nicht, ob das genau das trifft, was ich sagen will, aber ich ungefähr so. Ich würde es erstmal so stehen lassen. Also das ist das, was ich jetzt extrem positiv wahrnehme und auch halt, weil wir sehr gerne live spielen. Also eigentlich haben wir, also vor allem der eine Grund, warum wir eine Band machen wollten, ist, weil wir Konzerte spielen wollten. So. Und das viel machen zu können und irgendwie damit auch viel reisen zu können, das ist, glaube ich, die Freiheit, die ich irgendwie mit der Band empfinde. Auf der anderen Seite bedeutet es halt aber auch, dass man sehr viel an den Kalendern und Zeitplänen von anderen Menschen abhängig ist. Also wir untereinander so zu viert, aber wenn man zum Beispiel irgendwo als Vorgruppe mitfährt, dann ist man da, also hat man da keinen Einfluss drauf, wann die Tour stattfindet, sondern dann sagen Leute, von dann bis dann ist die Tour, wollt ihr mitfahren, ja oder nein? Und dann muss man halt irgendwie versuchen, diesen Zeitraum in seinem Leben freizuschaufeln. Da fühlt man, also fühle ich mich schon nicht so frei, muss ich sagen. Aber alles, was so die Kunst angeht, was wir schreiben für Songs, wie wir es schreiben, wann wir es veröffentlichen und so, da fühle ich mich sehr, also da fühle ich eine sehr große künstlerische Freiheit.
Und also ihr kommt ja auch aus so einem ganz starken DIY-Kontext. Wenn man jetzt als Band wächst, was ja schön ist, ist es manchmal so, dass man den gar nicht mehr so beibehalten kann, wie man das gerne möchte. Was wollt ihr denn oder was bedeutet das für euch? Also was wollt ihr unbedingt beibehalten? Was wollt ihr in eurer Hand behalten? Und wo sagt ihr, Das ist okay, dass wir das abgeben, weil dadurch wachsen wir vielleicht auch.
Ich bin eigentlich, glaube ich, okay mit ganz vielen Dingen, das abzugeben, außer, denke ich, die Musik und wie Dinge aussehen. Also sowohl, was so zum Beispiel Album-Artwork angeht, aber auch so, wie Fotos aussehen, wie Plakate aussehen und so. Das sind, glaube ich, alles Dinge, wo ich gerne entweder einen sehr großen Einfluss drauf hätte oder ich weiß, dass das Leute für uns mitentscheiden, wo ich mir sicher bin, dass die den gleichen Geschmack haben wie oder verstehen, wie wir, also was für eine Idee wir haben für eine Band. Ich glaube, das ist cool. Ganz viele andere Bereiche der Band, da haben wir mittlerweile einigermaßen, also einigermaßen groß, also eigentlich ist immer noch ein kleines Team, aber ich empfinde es als groß, weil früher haben wir das halt alles selber gemacht, also Konzerte zu buchen oder Rezensionen anzufragen und sowas. Also früher waren wir irgendwie entweder alleine oder quasi hatten eine weitere Person, die das mitgemacht hat. Das ist Mirko von Uncle M, der ist auch immer noch quasi mit dabei. Aber jetzt so, also sehr internationales Team zu haben und irgendwie auch echt viele Leute zu haben, die das für uns mitarbeiten, das erleichtert schon sehr viel. Und ich bin da auch sehr, sehr sicher, dass das uns erlaubt, überhaupt uns auf das zu konzentrieren, was wir eigentlich machen wollen. Und das ist halt Musik. Ich glaube, man muss an irgendeinem Punkt irgendwie Kompromisse machen. Also man kann nicht alle Konzerte selber buchen und man kann nicht irgendwie metal.de anschreiben, ob man das machen will und gleichzeitig halt genauso viel Zeit haben, Musik zu schreiben. Genau, deswegen eigentlich empfinde ich das gerade als sehr angenehm, das Team-Setup. Auch wenn wir jetzt, glaube ich, per Definition jetzt nicht mehr so eine DIY-Band sind, im Sinne von, dass wir wirklich alles selber machen. Aber ich finde, wenn man aus dieser Szene kommt und das einmal gelernt hat oder erfahren hat, wie das ist, wenn man das alles alleine macht, dann bleibt es auch bei einem. Und ich finde, dann hat man auch eine andere Wertschätzung dafür, wenn andere Leute das für einen tun.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Verständnis und die Wertschätzung dann eine ganz andere ist und man auch ganz anders kommuniziert mit den Menschen dann tatsächlich. Du hast es schon angesprochen, sozusagen, ihr habt euch als Band gegründet, weil ihr vor allem live spielen wollt. Also ich muss sagen, ich sehe euch total gerne live. Also ihr habt so eine wahnsinnige Energie, die ihr da ausstrahlt. Also da ist Leben sozusagen. Und irgendwie entsteht dann so eine tropfende, schwitzende und rufende Menge an Menschen. Also so ein Shoreline-Konzert ist wirklich was ganz Besonderes, finde ich.
Danke.
Und du hast aber vor kurzem wohl gesagt, der Erfolg findet im Pitch statt und nicht auf Spotify oder in Musikstreaming. Was passiert denn deiner Meinung nach live, was Zahlen wie Streams zum Beispiel nie zeigen können?
Eine Verbindung und Emotionalität in eine Band hinein. Das merke ich voll, wenn ich selber auf einem Konzert bin. Ich glaube, das, was mich am meisten packt und irgendwie so dazu verleitet zu sagen, ich bin Fan von der Band oder von der Musik ist, wenn ich die Band live gesehen habe und irgendwie erfahre, was das, also ich glaube, das ist auch der einzige wirkliche Weg zu verstehen, was das für eine Band ist. Ich glaube, vor allem jetzt kann man ja ganz viel so Studio-Magic machen, wo Dinge irgendwie ganz cool und super klingen. Aber ich glaube, man versteht es wirklich erst, was das für eine Band ist, wenn man die live sieht. Und ich glaube, das geht aber Hand in Hand. Also ich habe das auch oft, dass ich was entdecke irgendwie, also aufgenommene Musik entdecke im Streaming und das mich total packt und ich das dann live angucke deswegen und es mich dann noch mehr packt. Also es sind irgendwie zwei unterschiedliche Dinge, weil man ja auch die Musik unterschiedlich wahrnimmt. Ich finde, wenn man aufgenommene Musik hört, dann ist das ja erstmal was man meistens alleine tut und was man vielleicht auch in so einem sehr persönlichen Moment tut. Aber eine Band live zu sehen, finde ich, ist quasi eigentlich das Wichtigste für mich, wenn ich eine Band verstehen will. Und ich glaube, dass sich das nicht gut überträgt, nur in was Digitales. Ich glaube, es sind einfach zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge, die aber auch so ihre eigene Daseinsberechtigung irgendwie haben.
Ja. Also ich entdecke auch viel über Streaming, also abgesehen davon, dass ich massighaft Mails bekomme mit, hört ihr das mal an? aber sozusagen live ist dann der Moment, wo sozusagen mich dann die Band entweder überzeugt oder eben nicht.
Ich habe das aber auch, dass ich Platten habe, wo ich die ich wirklich, wirklich liebe, wo ich die Band zwei, dreimal live gesehen habe und es war immer nicht so krass oder nicht so, dass ich sage, dass das sich übertragen hat live. Damit bin ich dann aber auch okay. Dann habe ich eher das Gefühl, wenn das eine, und da muss man auch, glaube ich, unterscheiden, was das für eine Aufnahme ist. Ich finde, wenn das eine nach meinem Verständnis echte Aufnahme ist, also einfach eine wirkliche. Jemand hat ein Mikrofon vor irgendwas gestellt und man hat das aufgezeichnet, wie das im Raum klang. Und wenn das meinetwegen dann einmal so ein magischer Moment war, wo man das hingekriegt hat, dass das irgendwas mit einem macht, dann finde ich es auch okay, wenn das halt live jetzt vielleicht nicht ganz so, also einen nicht ganz so sehr packt. Andersrum finde ich es aber irgendwie, und dazu geht der Trend ja immer irgendwie immer mehr und ich will, glaube ich, nicht so klingen wie so ein alter Mann, aber ich finde ganz viele Bands, die jetzt auch so alt sind wie wir, tendieren ja irgendwie dazu, ganz viele so Samples zu benutzen oder irgendwie gar nicht mehr live aufzunehmen oder gar keine richtigen Drums aufzunehmen, sondern das zu programmieren. Und es klingt schon gut, aber ich meine mir irgendwie einzubilden, ich will gar nicht, dass das perfekt klingt und ich will gar nicht, dass das so rund und super klingt, sondern ich finde es eben cool, wenn das irgendwie so ein bisschen schäbig klingt. Und ich finde es cool, wenn es so, wenn man das Gefühl hat, das ist eine echte Aufnahme, also es ist eine echte Dokumentation von einem Klang, der zu einem Zeitpunkt irgendwann mal in einem Raum war. So, das ist für mich das Verständnis von einer Platte irgendwie. Und wenn das einmalig der magische Moment war, dann ist es auch okay, wenn es nicht live nochmal reproduzierbar ist. Schon okay.
Genau, also für mich ist es auch sozusagen, also ich gehe halt auf ein Konzert nicht, um die Platte eins zu eins zu hören, sondern live ist ja immer noch mal anders. Also du hast ja auch Möglichkeiten, einfach mit dem Publikum zu interagieren, Dinge anzupassen, ne? Also live ist nicht gleich Platte, finde ich.
Ich auch sagen. Wir waren zum Beispiel immer schon eine Band, die live viel, viel härter klang als auf Platte. Würde ich zumindest behaupten. Ich glaube, jetzt bei dem neuen Album ist das das erste Mal, wo sich das so sehr angenähert hat.
Genau, also kann ich unterschreiben, sozusagen also live seid ihr wesentlich härter, als es auf Platte klingt. Und bei dem neuen Album hatte ich so das Gefühl, ja, da ist jetzt so ein bisschen mehr Energie drin, so sozusagen die sonst nicht so auf Platte rübergekommen ist, die ist jetzt mit dabei.
Cool.
Ja. Okay, Hansol, ich danke dir sehr für dieses offene Gespräch, für deine Zeit. Zwei Fragen habe ich noch. Und ich glaube, das Leben kann ganz schön herausfordernd sein. Also egal, ob man gerade in einer Albumproduktion steckt oder einfach nur arbeiten geht. Es gibt viele belastende Situationen, aber daneben gibt es natürlich auch viele schöne. Und daher die Frage an dich, für was bist du im Hier und Jetzt dankbar?
Ich bin ganz, ganz dankbar dafür, dass ich so viel in meinem Leben habe, wo ich wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Leidenschaft rein investieren möchte und tue und auch vielleicht noch mehr möchte. Und eigentlich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit dafür. Also, ohne jetzt zu selbstreferenziell zu sein, es gibt einen Song auf der Platte, der ist Good Times. Und der Chorus sagt so: Ich wär lieber mit einer Sache so richtig obsessiv beschäftigt, als gar nichts zu fühlen. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich mir nicht, also dass ich so viele Leidenschaften habe, die ich wirklich gerne mache. Also was für ein schönes Problem das ist. Also was für ein schönes Problem, gerne mehr Zeit für etwas zu haben, wo man wirklich ganz großes Interesse und ganz viel Leidenschaft zu haben. Wenn ich mich daran erinnere, dann bin ich, also dann ist der Stress, den ich dadurch bekomme, auf einmal weniger schlimm.
Ah, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Boah, so, boah, das ist eine ganz, ganz große Frage. Ich glaube, wenn man das so ausbreiten möchte und nicht Weltfriede sagt, dann würde ich mir wünschen, dass Leute, die mir wichtig sind, dass die gesund bleiben. Das wird immer ein größeres Thema, je älter man wird. Meine Eltern werden auch älter, so meine, also allgemein Menschen, mit denen ich zu tun habe, werden alle älter. Und ich arbeite im Krankenhaus und ich sehe, dass ganz viele Leute auch so ganz, ganz krass aus ihrem Leben gerissen werden, weil sie irgendeine blöde Krankheit erleiden. Und wenn ich wirklich eine Sache wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass einfach die Leute um mich herum, die mir wichtig sind, dass die ein langes, gesundes Leben führen.
Ja, das ist immer, das ist, ne, das ist schon absurd irgendwie. Also früher so, also hat man das schon auch so hingenommen, wenn einem immer Gesundheit gesagt wurde und die Alten, die, ich sag mal, Gesundheit ist das Wichtigste, aber es ist ja einfach auch so.
Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich werde bald 30 und ich habe direkt Rückenschmerzen bekommen. Ich muss jetzt immer so, ich mache jetzt immer so Rückenübungen und es ist auch zum Glück besser geworden. Aber ich habe schon gemerkt, ich bin nicht mehr 18.
Ja, und der Verfall geht dann schnell.
Ja. Ja, danke.
Okay, Hans-Sohl, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich finde, bei Shoreline wird immer wieder deutlich, es ist diese leise Konsequenz, keine große Geste, kein lauter Ausspruch, sondern ein leises Dranbleiben an der Musik, an eigenen Fragen, an dem Versuch, Dinge ehrlich auch mal auszuhalten und nicht gleich sofort auflösen zu wollen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Is this the low point or the moment after? Und ja, also in diesem Sinne würde ich sagen, das war der Metal.de Podcast Metal Minds The Pit Unplugged. Mein Name war ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich hatte zu Gast Hans-Sohl von Shoreline. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein. Passt gut auf euch auf und wir sehen uns im Pit. Macht's gut.